Gute Führung ist für mich, wenn es gelingt, die Menschen in einer Organisation auf eine gemeinsame Reise mitzunehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Beziehungsintelligenz im Leadership. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute bin ich zu Gast bei Bernhard Hürth. Er war über 16 Jahre Head of Marketing und Mitglied im Führungskreis bei der Blumengruppe, dem Weltmarktführer für Möbelbeschläge mit knapp 10.000 Mitarbeitern. Seit 2019 ist er Geschäftsführer und Gesellschafter bei der ZTN Training und Consulting. Hier begleitet er Führungspersönlichkeiten, Teams und Organisationen bei ihrer Zukunftstransformation, wie du so schön sagst, strategisch, kulturell und menschlich. Mit ihm möchte ich mich über genau diese Zukunftstransformation unterhalten, welche Rolle hierbei die Beziehungsintelligenz spielt und wie genau mit dieser Intelligenz gute Führung in Zeiten des Wandels gelingt. Wir sprechen sicherlich auch ein bisschen über Marketing, über künstliche Intelligenz und der viel benannte neue Leistungsgedanke oder die Leistungsdenke, die wir gemeinsam brauchen für so eine gesellschaftliche Transformation. Servus Bernhard. Herzlichen Dank für deine Einladung hier in Vorarlberg.
Ja, hallo Stefan, schön, dass du hier bist im schönen Vorarlberg und zu Gast bei uns im Büro. Freut mich.
Ja, das haben wir ja gerade schon gesehen, eine ganz spannende architektonische Gegebenheit, aber da kannst du nachher vielleicht ein bisschen was erzählen. Vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Ja, du hast es ja schon so schön gesagt in der Einleitung. Mein Name ist Bernhard Hirth, ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter bei ZTN, das ist die Abkürzung für Zukunftstransformationsnetzwerk.
Netzwerk, okay.
Ein sperriges Wort. was mache ich? Ich denke, du hast es schon gesagt, ich begleite Führungskräfte, Organisationen, Teams in Veränderungsprozessen, wenn es darum geht, eben Zukunft zu gestalten, sich für Zukunft auszurichten. Aber auch, wenn es darum geht, Leadership zu entwickeln, Zusammenarbeit, Kultur. Weil ich glaube, das spüren wir alle so mit dem, was wir gelernt haben. Ich denke, wir sind jetzt ja beide auch so.
Fast der gleiche Jahrgang.
Ja, genau.
70, 69.
Genau. Wir spüren ja das, was wir ursprünglich einmal vielleicht gelernt haben.
Ist nicht mehr so viel
Studium wert. Und so, genau, das funktioniert nicht mehr alles so eins zu eins. Es braucht andere Fähigkeiten, es braucht eine Weiterentwicklung und so weiter. Und ja, da bin ich mit Führungskräften hauptsächlich, aber auch mit Teams und in der Organisationsentwicklung aktiv.
Dazu passt ja ganz gut auch die Einstiegsfrage. Was ist Zukunft für dich?
Ja, Zukunft ist für mich Gestaltungsraum. Das ist etwas, was wir gestalten können. Das ist nicht etwas, das einfach nur so passiert, sondern das ist, wir können die Zukunft so gestalten, wie wir sie haben wollen. Und ja, ganz ehrlich, wenn wir so in die Welt schauen im Moment, auf die großen Entscheidungsträger, zumindest ich frage mich schon, ist das die Zukunft, die wir in der Masse oder die wir als Menschen wollen oder wer bestimmt es eigentlich? Und da sind wir auch schon beim Thema, also Unternehmer und Führungskräfte tragen ja die Antwort oder Verantwortung dafür, heute zu entscheiden, auch so zu kommunizieren und zu handeln für das, was dann in Zukunft sein soll. Also die Entscheidungen werden ja heute getroffen. Das ist heute, die Gegenwart bestimmt ja unsere Zukunft. Und ja, da braucht es, glaube ich, Mut, Klarheit, für die man immer wieder sorgen muss und natürlich auch die Offenheit für Veränderungen.
Und diese ein oder andere Vision, die man da vielleicht auch braucht als Zugpferd und
ganz
als Kraft.
Genau, ja.
Aber lass uns vielleicht einmal noch mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen, weil ich habe in der Recherche, hatte ich einen Podcast gehört, Harald sucht den Sinn.
Ja.
Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Und das war spannend, weil da zwei alte Weggefährten, der Harald Klü ist es, glaube ich, der den Podcast macht. Und kann man ja kurz erklären, er war bei Gras, die grüne Welt, du bei Blumen, die orangene Welt. Ihr wart beide Marketingleiter.
Genau.
Und die zwei Unternehmen sind in Höchst und machen eben diese Möbelbeschläge. Ich glaube, Gras ist jetzt von Wirt gekauft worden vor ein paar Jahren. Deswegen sind sie jetzt rot-orange, keine Ahnung, um die Farbwelt weiter zu spielen. Aber auf jeden Fall fand ich es ganz spannend. Und da kam so die Frage, weil ihr sehr zugewandt wart, vorher eher im Wettbewerb. Seid ihr jetzt Freunde geworden nach dem Podcast oder wart ihr das schon vorher?
Ja, was heißt Freunde? Na klar, wir verstehen uns gut. Wir sind ja beide jetzt nicht mehr
da nicht tätig. Mehr, ja, genau.
Ich glaube, es war immer ein gesunder Wettbewerb, der beide angespornt hat. Natürlich hatte ich das Glück, dass ich beim besseren Unternehmen war.
Genau, gut, okay.
Na, also darf auch ein bisschen Humor dabei sein, natürlich. Ja, also das war einfach so für uns jetzt nochmal so mit Abstand noch einmal auf diese Zeit auch zu schauen und zu reflektieren. Ich glaube, es hat auch gut gezeigt, dass Blum, das hier als Unternehmen wesentlich größer ist als Gras, oder? Oder es hat sich dann halt so entwickelt, oder? Und trotzdem gibt es für unterschiedliche Positionierungen einfach Platz im Markt. Ich glaube, das hat man da auch schön gesehen, so das eine, dass es da auch Nischen gibt, oder? Die durchaus dann auch,
gefüllt werden müssen.
Die gefüllt werden müssen. Und es braucht auch Wettbewerber. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, oder wenn es keinen gesunden Wettbewerb mehr gibt. Mhm. Und das war dann natürlich, Feindschaft ist jetzt vielleicht zu groß geredet, aber hat es schon auch gegeben in verschiedenen Bereichen immer wieder. Aber es war ein gesunder Wettbewerb. Und der hat ja dazu geführt, dass da zwei Unternehmen
weiter
sich
gewachsen
gut entwickeln
sind,
konnten.
Ja. Aber deine persönliche Reise interessiert mich jetzt natürlich auch. Und wenn man dann eben sieht, vom Marketing zum Coaching und Führungsthemen, die dich beschäftigen, würde mich mal interessieren, was war der Impuls, dass du da diesen Wechsel angestrebt hast? Oder war es vielleicht sogar zurück zu deinen Wurzeln, wenn man deinen Lebenslauf anguckt? Weil in dem Studium war auch strategische Unternehmensführung, habe ich gelesen.
Genau. Drin.
War das eigentlich eher dein Berufswunsch?
Ja, das Strategie ist immer noch mein Steckenpferd, weil ich glaube, strategisches Denken für die Zukunft zu entwickeln, das ist eine Kernaufgabe von Führung. Also Führung in meinem Verständnis muss ja Orientierung bieten können, weil sonst kann ich ja die Leute nicht mitnehmen. Und das ist ja auch das, was wenn man heute so herumschaut, wahrscheinlich vielen fehlt, oder? Das ist so dieses gefühlte Chaos, heute hier, morgen da, Rolle zurück und so weiter. Natürlich kann ich heute keine Strategie mehr entwickeln, indem ich einen Fünfjahresplan mache, aber eine Richtung, wo ich hin will, ich glaube, das ist immer noch zentral in der Führung. Und von dem her finde ich das immer noch ein absolut wichtiges Thema. Zu meinem persönlichen Werdegang, du hast mich eingangs gefragt, was ist Zukunft? Wenn ich es auf einer persönlichen Ebene sehe, dann ist Zukunft für mich etwas, ein Raum, in dem ich als Person auch wachsen will, wo ich mich weiterentwickeln will, aber gemeinsam auch mit anderen. Und ich hatte in meiner Führungsfunktion, natürlich der Bereich ist immer größer geworden, es sind immer Themen dazugekommen. Jetzt Kommunikation, Produktmanagement, das ganze Thema Digitalisierung und so weiter. Neben dem ganzen Brandmanagement, Kommunikation und so weiter. Und da ist es bei mir halt auch so gewesen, wie bei vielen. Du kommst ja immer, ich bin dann immer weiter auch von den fachlichen Dingen weggekommen, weil du hast immer ein größeres Team, das du führen darfst.
Musst
und
manchmal,
auch,
genau.
Auch gerade Marketing ist ja auch ein Bereich. Ich habe Marketing immer so als eine Querschnittsfunktion, als eine Plattform im Unternehmen gesehen, das verschiedene Bereiche auch verbindet, sei es jetzt Produktentwicklung, Vertrieb, Auslandsgesellschaften, aber auch das ganzen IT-Themen. Und da habe ich eben gemerkt, damit das funktioniert, braucht es viel mehr als nur das Fachliche. Da hast du sowieso gute Mitarbeiter, die immer mehr wissen wie du. Sondern es geht darum, Veränderungsprozesse diesen Wandel, diese Veränderungsprozesse zu begleiten, zu managen, Raum dafür zu bieten, dass sich Leute entwickeln können. Und auch zu schauen, dass die Voraussetzungen da sind, damit ein gutes Miteinander, damit eine gute Zusammenarbeit gelingt. Weil wenn wir ganz ehrlich sind und auch heute schauen, wir scheitern ja nicht daran, dass wir zu wenig Technik oder Kompetenzen haben in Unternehmen, sondern sehr oft sind es halt diese berühmten weichen, sogenannten weichen Faktoren, diese zwischenmenschlichen Themen, Missverständnisse, keine gute und effektive Zusammenarbeit. Und ich habe mich dann halt immer mehr um diese Themen gekümmert und auch einiges an Fortbildung gemacht in dem Bereich und habe dann bei mir eben den Wunsch verspürt, meine Erfahrung, mein Wissen, meine Weiterentwicklung in diesem Bereich zu machen. Ja.
Und wenn du jetzt in einem Satz vielleicht beschreiben könntest, was ist gute Führung für dich? Du hast schon viele Aspekte genannt, aber wenn man es ganz prägnant vielleicht aus Erfahrung
In einem Satz
das ist jetzt ist immer die Herausforderung.
Gib mir noch 10 Sekunden.
Ja, genau.
Gute Führung ist für mich, wenn es gelingt, die Menschen in einer Organisation auf eine gemeinsame Reise mitzunehmen.
Und wie sieht sonst dein Alltag aus? Für was holt man dich? Genau für dieses oder wie groß ist das Spektrum als Coach und Trainer?
Genau, das ist groß und das ist jetzt natürlich, jetzt haben wir sehr, sehr auf der Metaebene geredet. Das ist natürlich im Alltag sind das ganz praktische Dinge. Das heißt, ich biete zum einen natürlich, mache ich 1:1 Coachings mit Geschäftsführern, mit Führungskräften, wo es zum einen darum geht, Leadership zu entwickeln oder vielleicht auch für sich selber mal eine Sortierung zu machen, eine Einordnung, Klarheit zu schaffen. Also so dieses 1:1 Coaching. Der zweite Bereich sind, wir bieten auch Trainingsprogramme an für die Entwicklung von Führungskräften, sowohl für neue Führungskräfte als auch für Führungskräfte, die schon länger Führungskräfte sind und vielleicht wieder mal in die Reflexion wollen.
Ist besser, definitiv.
Da bieten wir hier in der Region Führungskräftelehrgänge an, wo man sich anmelden kann. Das ist auch immer wieder schön, weil dann Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen kommen und die lernen ja nicht nur von uns als Trainer oder Coaches, sondern auch voneinander. Also dieser Austausch ist immer auch sehr wichtig. Und das Dritte ist eben diese Begleitung von Organisationen in Veränderungsprozessen. Das sind Unternehmen beispielsweise, wo es darum geht, eine Unternehmensnachfolge zu machen, vorzubereiten, wo es darum geht, vielleicht die Führungskultur mal weiterzuentwickeln. Und dann ist es natürlich eine Mischung aus Coaching, Training und Workshops, wo wir da arbeiten. Was in letzter Zeit, was ich spannend finde, wenn ich das noch sagen darf, ist, dass auch das Thema so Konflikte ein bisschen präsenter geworden ist.
Durch Angst vielleicht oder durch Ängste insgesamt?
Ja, ich habe noch, es hat natürlich sicher damit zu tun, dass jetzt gerade in diesem Wandel oder in Veränderungsprozessen natürlich auch Konflikte logischerweise ein Thema sind, oder? Vielleicht eine Erklärung ist aber auch, dass wir es so in den letzten Jahren vielleicht nicht so gewohnt waren, uns auch produktiv einmal kritisch gegenseitig zu fordern, auseinanderzusetzen und das ist vielleicht für, gerade auch, wenn da verschiedene Generationen im Unternehmen aneinander geraten, dass es oder zusammenarbeiten sollen, dass da die Konfliktfähigkeit einfach unterschiedlich ausgeprägt ist.
Weil wir zu lange in der Komfortzone vielleicht auch waren?
Ich glaube, dass es viele, viele Jahrgänge gibt, wenn man jetzt schon bei den Jahrgängen war, die vielleicht schwierigere Zeiten oder mal an anderen, ja, das nicht so kennen, weil es sehr gut gelaufen ist die letzten Jahre. Und jetzt geht es eben darum, auch wieder mal auf Ergebnisse zu schauen, auf Leistung zu schauen und nicht nur, keine Ahnung, darf ich zu Hause arbeiten oder nicht und wie viel und darf ich 80% arbeiten und so weiter, sondern siehst du dann ein bisschen andere Themen wieder.
Ja, ja, das ist also ein bisschen dieser vielleicht ein neuer Leistungsgedanke, den auch Führung wieder fordern und fördern sollte, glaube ich. Nicht? Also weil dieses Verwalten und dieses in die Selbstverwirklichung zu gehen, ist ja vielleicht nicht irgendwo mehr jeden Tag angesagt, ja, so brutal wie das ist.
Ja. Die Führung findet ja so im Spannungsfeld statt, immer wieder. Ich muss ja als Führungskraft auch schauen, ich habe Verantwortung für die Menschen, die ich führe, aber ich habe natürlich genauso auch die Verantwortung, Ergebnisse zu erzielen. Und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich und das ist logischerweise ein Potenzial für Konflikte. Und ich glaube, dass vielleicht das gerade auch wieder mal auf Ergebnisse, auf Ziele zu schauen, dass das jetzt halt in vielen Unternehmen ein bisschen wieder stärker in den Vordergrund gerückt ist.
Die Größen der Organisation, sind die unterschiedlich? Ist es der typische Mittelstand oder sind es Konzerne oder wo darfst du reinschauen?
Ja, unsere Kunden sind schon überwiegend mittelständische Unternehmen. Das heißt, kann man sagen, Mittelstand in Österreich ist vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland natürlich. Aber das sind Unternehmen von 80 bis 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter. So in dieser Größenordnung.
Wenn man Führung heute neu denken muss, das hast du auch in einem Buchbeitrag, dazu kommen wir später nochmal, den du bei uns mitgeschrieben hast, Wandeln mit Freude. Da hast du gesagt, ja, Führung muss man heute neu denken. Was ist für dich da so der Kern, wenn man Führung heute neu angucken muss?
Ja, über Führung, glaube ich, wurde schon alles geschrieben. Nur noch nicht von jedem, um es mit Winston Churchill zu sagen, in Anlehnung
an Winston Churchill. Und trotzdem hast du viele Sachen, volle Sachen geschrieben.
Ich habe mir da erlaubt, halt meine Perspektive, das, was ich sehe, reinzubringen. Ich denke, du hast es vorher auch schon so schön angesprochen. Führung ist halt mehr als zu verwalten, oder? Ich erlebe das auch, wenn wir in Firmen reinkommen oder Leute, die neu in der Führungsposition sind und bei uns einen Führungskräftelehrgang besuchen. Da ist oft so das Thema, ja, Führung ist Arbeit verteilen, Ziele, Ergebnisse kontrollieren und das war's dann. Und ich hatte gerade letzte Woche wieder mit dem Geschäftsführer ein Gespräch, sehr interessant, mit einem Neukunden, der mir dann gesagt hat, ja, und das ist ja verrückt, oder? Übrigens auch in der Nähe unseres Jahrgangs. Es ist ja verrückt, als Führungskraft muss man ja heute auch noch Psychologe sein. das hat es früher nicht gebraucht und so weiter. Ja, also ich glaube, dieser Aspekt, man muss jetzt kein Psychologe sein, ich glaube, das wäre zu viel verlangt, aber ich glaube, was es schon braucht, ist, dass man sich mit Menschen auseinandersetzt und eben diese sozialen Kompetenzen, sozialen Fähigkeiten, die es braucht für eine gute Zusammenarbeit, dass man da als Führungskraft einfach, ja, also dass man da genauer hinschaut und dass man auch eine Freude daran hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ist das diese Beziehungsintelligenz?
Beziehungsintelligenz, ja, habe ich da geschrieben in dem Buchbeitrag. Da geht es eben darum, ein Stück weit Empathie zu entwickeln, aber auch zu schauen, wie tickt der andere, wie ticke ich. Das ist schon mal immer die Voraussetzung, dass ich für mich einmal reflektiere, wie ticke denn ich, was ist mir wichtig und wie tickt aber auch mein Gegenüber. Und wie können wir Unterschiede, Unterschiedlichkeiten, die wir ja in Teams haben, es wird ja auch heute ganz viel von Diversität gesprochen, das heißt Unterschiedlichkeit, wie kann ich diese Unterschiedlichkeit gewinnbringend nutzen in einem Team? Und das ist ja auch die Voraussetzung für High-Performance-Teams. Also wenn wir heute schauen, was zeichnet ein High-Performance-Team aus, dann sind es Teams, wo unterschiedliche Fähigkeiten, auch unterschiedliche Eigenschaften vorhanden sind, wo es aber eine Kultur gibt, diese Unterschiedlichkeiten gewinnbringend für das große Ganze einzusetzen.
Und die Grundlage ist ja eigentlich, dass ich erstmal dieses Mindset habe, dass der andere die gleiche Sache anders betrachten darf und kann, genau, weil er eine ganz andere Prägung vielleicht auch hat oder eben einfach, ob es jetzt rot, grün, blaue Typen sind. Also es gibt Methoden, immer, das rauszufinden. Ja. Aber hier natürlich zu sagen, okay, da, wenn ich das so angucke, okay, dann kann der auch recht haben und zusammen können wir aber was Ganzheitliches daraus machen.
Genau. Also in dem Ansatz, mit dem wir arbeiten, geht es eben darum, nicht jetzt die Menschen in irgendwelche Kästchen, es gibt ja da unterschiedliche Tools und sehr viele, aber es mit dem Ansatz, wo wir arbeiten, geht es jetzt nicht darum zu sagen, du bist jetzt ein Grüner, ein Blauer, ein Roter, aber irgendwo eine Zuteilung dazu finden, sondern mal für sich herauszufinden, was ist so mein Motiv-Wertesystem, was treibt mich an, was ist mir wichtig, was sind auch meine Stärken und wie agiere ich, wenn die Dinge gut laufen und wie verändert sich mein Verhalten, vielleicht auch mein Motiv-Wertesystem, wenn es schwierig wird. Also in Stresssituationen, in Konfliktsituationen, weil es ist ja nochmal eine andere Geschichte. Oder? Ich kann ja...
Da kann alles anders werden.
Genau. Da werden dann andere Areale im Hirn aktiv und genau.
Da sind wir bei der Psychologie, also doch ein bisschen was ist dran.
Absolut, natürlich. Genau, und bei Beziehungsintelligenz geht es eben darum, zuerst einmal für sich herauszufinden, wie ticke denn ich, was treibt mich an, was sind auch meine Stärken und so weiter. Und dann ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie du gesagt hast, wie tickt eben der andere, was hat er für Perspektiven, andere Perspektiven. Und da braucht es eben auch diese Auseinandersetzung auf der Sachebene. Damit ich als Unternehmen erfolgreich bin, brauche ich auch eine so eine gesunde Opposition, oder? Dass ich nicht immer nur zu allem Ja und Amen sage, um die Harmonie zu wahren.
Sondern Reibung sondern braucht dann schon.
Durch Reibung entsteht ja die Wärme, Energie. Und diese gesunde Reibung, die Energie, die brauche ich ja, um als Unternehmen auch gute Lösungen zu entwickeln, um erfolgreich zu sein. Und das ist aber eben wichtig, dass es nicht jetzt irgendwo abrutscht in persönliche Dinge auf die Beziehungsebene, weil da entstehen ja die Konflikte, sondern dass man da eben die Fähigkeit entwickelt, mit dem umzugehen. Und das habe ich da als Beziehungsintelligenz.
Also du forderst und förderst auch manchmal diese Konflikte, diese positive Energie.
Die müssen sein.
Die müssen
die
raus.
Die müssen sein. Ja, ja. Die dürfen nicht nur sein, die müssen sein, oder? Und
hast du da ein Beispiel? Das
bringt die Energie im Unternehmen.
Ein positives Beispiel, weil du sprichst viel in Beispielen. Du hast auch andere schöne Beispiele mit dem Schneeschaufeln, kannst du gleich nochmal erzählen, also wo über einfache Beispiele klar wird.
Ja, da ging es, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast erzählt, beim Schneeschaufeln, wo es eben darum geht, dass ich als Führungskraft auch Sinn vermitteln muss. Da ging es darum, dass wir, will ich es nochmal kurz erzählen?
Ja, gerne, ja, auf jeden
Fall. Bei einem Kunden waren... Winter, morgen, noch dunkel, wir hatten da einen Termin und kommen eben, und über die Nacht hat es viel geschneit und wir kommen da hin und sehen da Leute, Mitarbeiter am Schnee schaufeln und wir steigen da aus dem Auto aus und die schimpfen da vor sich hin und fluchen und ganz schlechte Stimmung, so quasi, die sind jetzt alle verrückt geworden, jetzt schicken sie uns zum Schneeschaufeln und ich weiß nicht was. Und wir sind dann da reingegangen und haben das dem Geschäftsführer erzählt und gesagt, was ist denn da bei euch los? Wir arbeiten da mit euch an der Kultur. Und da schimpfen alle, jetzt in der Kurzfassung. Und dann hat er uns das erklärt und hat gesagt, ja, wir müssen da Schnee schaufeln, weil die Bahner der Gemeinde, die sind überlastet, die schaffen es heute nicht, weil es so viel geschneit hat. Und wir bekommen heute Besuch von einem ganz, ganz wichtigen Kunden, wo es um einen großen Auftrag geht für die nächsten Jahre. Und wir möchten natürlich, dass die da ihre Autos abstellen können. Das ist eine kleine Gruppe, Delegation, die da kommt. Und dann habe ich eben gefragt, ja, haben das eure Mitarbeiter da draußen, wissen die das von dem Kunden? Na, das wissen die nicht, hat der Geschäftsführer dann gesagt. Das müssen die ja nicht wissen, die sollen schaufeln, oder?
Das ist schon.
Und das ist, glaube ich, so ein plakatives Beispiel, oder? Wo wir dann auch gesagt haben, ein Kollege und ich, ja, sagt es denen doch. Das macht jetzt nicht mehr Spaß, aber die verstehen den Sinn dahinter. Und das ist das, was halt immer wieder vorkommt. Also das ist so das, was Führung leisten muss. Und bei Beziehungsintelligenz ist es ja so, das, was wir so als Motivwerte haben oder so, wie wir ticken, das ist ja für uns so die Nulllinie. Das ist ja normal. Mhm. Für viele von uns. Wenn jemand jetzt sich anders verhält, dann empfinden wir den als schwierig. Ja. Oder da gibt es ja auch Dinge, die uns dann anträgern.
Anstrengend ist es
dann. Anstrengend, genau. Und dann empfinden wir den als komisch oder die als komisch und die machen die Zusammenarbeit mühsam im Team und damit eben umzugehen. Und so hast du mich nach einem Beispiel gefragt. Ich hatte das, ich hatte ein Management-Team, da waren zwei sehr leistungsorientierte Führungskräfte, leistungsergebnisorientierte mhm. Führungskräfte. Das sind jetzt in der Kurzbeschreibung, denen war wichtig, Ergebnis, Leistung zu erzielen und das möglichst ohne Umwege, auf kurzem Weg. Dann war eben noch jemand im Team, der so die ausgleichende Rolle hatte und jemand, der eher sehr prozessstrukturorientiert war. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist natürlich, oder? Der eher sehr strukturiert, prozessorientiert war, der hat halt immer diese berühmten lästigen Fragen gestellt. Und hat die zwei Kollegen, die da eher schnell zum Ergebnis wollten, immer wieder auf die Palme gebracht. Und das war dann so, dass wir das dann in einem gemeinsamen Workshop mal erarbeitet haben. Und es hat dann auch wirklich dazu geführt, dass die gelernt haben, die Qualität gegenseitig einfach anders zu schätzen und zu sagen, okay, wir sind manchmal zu schnell, es ist gut, dass der diese lästigen Fragen stellt. Und gleichzeitig war das für den Kollegen auch wichtig, dass er versteht, dass es Ergebnisse braucht, dass man nicht immer alle Zeit der Welt hat. Und das Entscheidende ist ja jetzt, gemeinsam immer wieder zu schauen, wo reicht es jetzt auch, wo reichen auch 80%, damit man weitermachen kann und wo muss man tatsächlich nochmal in die Tiefe gehen. Und indem die so quasi diese Beziehungsintelligenz entwickelt haben, mhm. Darüber offen zu sprechen, ist eine neue Qualität in diesem Führungsteam entstanden.
Wie lange braucht so ein Prozess?
Das hängt immer von den Beteiligten ab, aber das kann, ich finde es immer faszinierend, dass das sehr schnell gehen kann. Mhm. Das geht wirklich schnell. In dem Moment, wo man das einmal besprechbar macht, ist es im Bewusstsein und dann beginnt es zu wirken. Natürlich gibt es dann immer wieder mal Rückfälle, bekommen dann auch wieder mal Anrufe, jetzt hat es wieder mal nicht so gut funktioniert.
Nee, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also gerade auch in der Agentur braucht man die unterschiedlichsten Typen und Denkweisen,
ja, natürlich.
Dass dann wirklich Innovation ja. entsteht. Und ja, und wenn dann wirklich das ein Team ist, was ineinander greift, dann ist es nicht nur eine Rollen- und Aufgabenverteilung, sondern dann kann man auch ganz offen den anderen mal irgendwo über den Berg helfen,
genau.
dass er wieder weiterdenken kann. Und das genau. ist schon eine Form, wie nicht nur Führung, sondern dann natürlich auch eben wirklich irgendwie Teamarbeit passieren kann. Und das ist was Entscheidendes, ja.
Da hätte ich noch eine Episode aus meiner Zeit als Marketingleiter.
Unbedingt, ja.
Ich hatte nämlich mal damals fand ich es eine gute Idee. Bei unserer Agentur damals gab es immer Projektverantwortliche und dahinter war ja das Team, du kennst das natürlich, der Kreativen, die die ganzen Dinge ausgearbeitet haben. Und ich hatte mal die gute Idee zu sagen, bringt doch mal die Kreativen mit, damit die das Feedback aus erster Hand bekommen. Nicht immer nur über Mittelsmänner, sondern da gab es dann so Meetings mit unseren Vertriebsverantwortlichen, mit Leuten aus dem Marketing, die ich da gemacht habe. Und dann ging es eben darum, eine Kampagne für ein neues Produkt oder Entwürfe für eine neue Produktkampagne mal zu diskutieren. Ja, und das Agenturleiter war dann nicht gleich so begeistert wie ich. Hat dann aber gesagt, komm, das probieren wir mal. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Die Kreativen sind da gehockt und Kreative sind natürlich sehr, in der Regel oft sehr feinfühlige Menschen, auch ein Stück weit vielleicht auch Diven oder und künstlerisch und
emotional.
Sehr emotional natürlich, ja. Vielleicht auch anders aus genau gestartet. Und im Vertrieb, da kam natürlich, kam jetzt nicht sehen im Podcast, aber da kam natürlich direktes Feuer, direkte, sehr offene, direkte Kritik, was da nicht gefällt und so weiter. Und dann waren natürlich die Kreativen, die das jetzt das erste Mal so ungefiltert gehört haben, zu Tode beleidigt. So quasi, ihre Arbeit wurde jetzt da zerstört und sie haben sich so viel Mühe gegeben und du kennst das alles.
Mhm. Ja, klar.
Ja, und das haben wir dann im Nachgang reflektiert und das haben wir nicht wiederholt. Und da hat sich eben auch gezeigt, oder, das war zu unterschiedlich, oder? Hat jetzt auch in dem da keinen Sinn mehr gemacht, oder? Aber da hat einfach völlig das Verständnis füreinander gefehlt, oder? Also die konnten an der Kritik vom Verkauf nichts Positives erkennen, oder? Dass sie gesagt hätten, ja mal, ja vielleicht ist da eine neue Perspektive oder ein neuer Gedanke dabei. Und umgekehrt hat natürlich die Verkäufer auch nicht reagiert, weil man hat es ja den Gesichtern schon angesehen bei den Kreativen, dass jetzt die Form der Kritik so nicht fruchtbar ist, so nicht ankommt. Also hat es auch, und das meint eben so Beziehungsintelligenz. Wie kann ich meine Kommunikation so gestalten?
Also ich hoffe, die Branche hat sich weiterentwickelt.
Ja, absolut.
Ich glaube, dass wir da sicherlich schon so als Boutique-Agentur und wirklich gemischte Teams, die dann genau eben auch diesen Kunden spüren sollen. Ich glaube, da hat sich schon einiges getan.
Absolut.
Also diese Nähe, die braucht man einfach, um wirklich zu verstehen, was ist das, manchmal auch, was ist das Ziel hinterm Ziel.
Genau.
Es geht ja nicht immer nur um dieses eine Produkt zu vermarkten, sondern dann gibt es noch interne Interessensvertretungen, die man befriedigen muss und so weiter. Aber da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber okay, Beziehungsintelligenz, das habe ich verstanden. Und können das nur intelligente Menschen? Ist das ein bisschen provokante Frage? Oder kann man das wirklich richtig lernen?
Ich bin überzeugt, dass das jeder lernen kann.
War eine blöde Frage. Die können wir auch rausschneiden, aber egal.
Nee, es ist übrigens auch wie mit Führung, oder? Wenn mich gefragt wird, kann man Führung lernen, ist meine Antwort, Führung muss man lernen. Oder es gibt wenige, die quasi das so als Naturtalent mitbekommen, sondern es ist ein Prozess, der auch nie aufhört. Und ich glaube, so ist es auch mit Beziehungsintelligenz jetzt, wenn man das Wort so nennen will. Das kann jeder lernen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es damit, es soll jetzt nicht arrogant klingen, oder? Der Begriff provoziert natürlich ein bisschen. Sondern es geht ja nicht darum, dass es jetzt beziehungsunintelligente Menschen gibt, sondern es hat jeder halt so unterschiedlichen Level. Und den kann man weiterentwickeln. Und das Erste ist einmal, dass man bei sich selber mal schaut und dann eben im Team sowas
aber das
macht.
Ist ja
da
gibt es
ja Hilfsmittel, da haben wir ja Hilfsmittel dafür oder auch Assessments dafür, wo das relativ schnell geht.
Ja. Aber das ist ja eigentlich auch so, da fängt man beim persönlichen Coaching an.
Genau.
Und das ist ja auch oft ein Thema, du hast es auch mal anderswo erwähnt, dass teilweise Frauen hier offener sind.
Absolut,
für diese Themen an sich zu arbeiten, sich zu reflektieren als Männer in dieser doch sehr vielleicht ego-dominierten Führungsriegen. Also was siehst du da? Was für eine Veränderung ist das? Ist das ein Generationenwechsel, der da vielleicht das aufstößt? Das hast du auch mal, glaube ich, vermutet.
Ich bin mir nicht so sicher, ob es mit den Generationen zu tun hat. Es gibt Vermutung von mir oder Beobachtung, es gibt vielleicht heute ein bisschen in den Schulen, in den Erziehungen schon mehr so Grundhandwerkzeug, das man mitbekommt. Oder es gibt einen Klassenrat, es gibt Mitbestimmung oder auch zu Hause oder wie man miteinander redet. Da hat sich sicher mehr getan. Aber ich glaube, dieses Ego, das ist sicher immer noch ein großes Thema. Vielleicht bei Männern etwas stärker ausgeprägt, bei Frauen gibt es das natürlich auch, aber in der Tendenz.
Also deine kleine Marktstudie.
Ich beobachte einige Geschäftsführerinnen als Kunden, auch im Coaching und meinem Gefühl nach ist da schon mehr Sensibilität bei den Frauen. Ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, ganz nur aus meiner Erfahrung sprechen. Aber auch Sensibilität dahingehend, dass diese Themen wichtig sind, damit ein Unternehmen gut funktionieren kann. Also die sehen, auch wenn wir so Sitzungs- oder Reflexionen machen, meine Beobachtung, die sehen halt immer so Dinge, die Männer vielleicht leichter übersehen. Mhm. Weil wir zu sehr auf der Sachebene sind oder auf der, in der Sache sind und nicht merken, dass wir jetzt da mit jemandem vielleicht die Motivation gerade nehmen, in der Art und Weise, wie wir es sagen, oder? Inhaltlich richtig, aber Tonfall passt nicht oder was auch immer, oder
und, Gestik. Und Coaching an sich ist es, der Begriff ist ja oft auch nicht unbedingt positiv belegt, weil es ist, ich weiß nicht, in Österreich, glaube ich, ist es, muss man irgendwie eine Ausbildung dafür haben. Also der Begriff ist nicht geschützt.
Kein geschützter Begriff.
Genau. Nee. Und deswegen ist so die Frage, ist es für dich eigentlich eher positiv aufgeladen oder musst du das, oder versteckst du in deinen Erstgesprächen das Thema Coaching eher und es ist, ja, was ist es? Sparring, Begleitung oder?
Ich habe es auch bei mir so auf der Homepage.
Du kriegst es nicht weg, den Begriff.
Nee, du kriegst es nicht weg, weil es gibt Leute, so einen Coach, das ist Coaching, aber es ist Sparring, Mentoring. Ich bezeichne mich gerne als Flexi-Coach, das heißt, ich bin jetzt nicht dogmatisch irgendwo verhaftet, sondern das, was es braucht, um Wirkung zu erzeugen, damit jemand weiterkommt im nächsten Schritt. Mhm. Und es kann bei mir zum Beispiel Flexi-Coaching drum, weil ich nicht nur jetzt ein Coach bin, der Fragen stellt, sondern die Leute auch herausfordere, vielleicht mit auch mal mit Provokationen, natürlich auch den Spiegel vorhalte. Ich denke, in der Regel gelingt mir das sehr respektvoll, aber ich bin jetzt nicht jemand, der nur Klienten streichelt, weil dann würde ich meinen Job nicht machen. Ich sitze ja da, dass ich Resonanz geben kann, Dinge, die ich beobachte und das auch zur Verfügung stelle. Mhm. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich Erfahrung einbringen, mache ich das auch, aber dann deklariere ich es auch so.
Dann ist es nicht irgendwo die Selbsterkenntnis, sondern bin ich kurz im Beratungsmodus.
So würde ich das jetzt machen, sondern wenn jemand mich fragt, aus deiner Erfahrung, wie würdest du das machen, sage ich, du, kurzer Rollenwechsel aus meiner Sicht wäre es so und so. Und das ist auch ein Mehrwert für die Kunden.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, es ist zu wenig, wenn man da nur da sitzt. Und
ich habe ja auch einen Coach, Mirko Irion, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, die kurze Werbeeinspielung. Aber wenn ich das zurückschaue, was mich da eigentlich auch immer wieder fasziniert, ist, dass ich einerseits natürlich die Selbsterkenntnis, die man irgendwo hat, natürlich nachhaltiger ist. Mhm. Aber manchmal braucht man Beschleunigung.
Genau.
Und wenn man dann natürlich einen Sparringspartner hat, der dann vielleicht auch noch im ähnlichen Umfeld tätig ist und man dann echt Erfahrung austauschen kann, und dann muss es auch mal die Autobahn sein, darf es dann auch mal für mich sein. Dann muss ich nicht erst mal tief in mich hineinfühlen, sondern dann will ich einfach mal schnell ein Ergebnis haben. Und das finde ich, diese Flexibilität, die macht es auch aus, dann einen guten Coach,
sage ich mal. Genau, und das kann man ja auch als Frage verpacken. Auch das Wording, oder? Du hast jetzt gerade gesagt, fühl in dich hinein, oder? Ich habe Kunden, wenn ich dem sage, fühl in dich hinein, denn
zu esoterisch dann.
Dann ist der getriggert. Also auch da muss man das Gefühl entwickeln, dass das passt nicht für jeden. Das auch da darf es in der Kommunikation sein, die jemanden anspricht. Absolut.
Wenn man jetzt nochmal auf Führung und vielleicht kannst du so die 5 wichtigsten Fähigkeiten für eine Führungskraft aufzählen, wo dir jetzt so spontan einfallen, ohne die es nicht geht.
Ja, das ist zum einen sicher Führungskraft 5, ist jetzt schwierig.
Nehmen wir 3. Nee. Also die Bewertung oder die Gewichtung oder wie?
Ja. Nein, ich glaube jetzt, es gibt viel, aber wenn ich es jetzt so für mich als meine Sicht einbringen darf, dann ist eine Führungskraft, muss Orientierung geben können. Ich glaube, Führungskräfte, die keine Orientierung geben können, die machen ihren Job nicht. Das heißt nicht, dass ich wissen muss, was in 5 Jahren passiert, aber ich muss dafür sorgen, dass wir eine Richtung haben. Und das heißt nicht, dass ich die alleine vorgebe, die kann ich im Team arbeiten oder wie auch immer, aber es ist eine wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass immer klar ist, in welche Richtung sind wir denn unterwegs und wo gibt es oder braucht es dann auch Abweichungen. Das ist das eine. Das zweite wichtige Fähigkeit aus meiner Sicht ist, für Klarheit sorgen. Ich glaube, das ist, das klingt zunächst schon mal sehr einfach, aber gerade jetzt in dem Wandel, wo wir drin stecken, wo wir das Gefühl haben, es ist alles unklar und jeden Tag wird es noch unklarer, ich glaube, dann ist meine meine Aufgabe als Führungskraft, das zum Thema zu machen und sagen, okay, wo braucht es jetzt wieder ein Stück weit Klarheit, damit wir weiterkommen? Weil das Schlimmste ist ja, wenn wir da irgendwo stecken bleiben auf unserem Weg. Und Klarheit ist ganz was Wichtiges. Und es darf dann auch mal sein, dass man sich einig ist und auch das zum Thema macht, dass es jetzt vielleicht auch mal ein Stück weit unklar ist, oder? Und dann eben auch mit dem Team bespricht, wie gehen wir mit dieser Unklarheit um? Also ich glaube, das ist genauso wichtig. Nicht so tun, als ob, sondern ich darf das auch zum Thema machen.
Also auch Schwäche mal zeigen.
Auch Schwäche mal zu zeigen, weil ich glaube, es ist ja nichts ärger, als wenn Führungskräfte so tun, als ob sie alles wissen und alles können. Das verbindet in der Regel nicht mit dem Team. Da geht das Team auf Distanz, oder? Ich glaube, das, was wir vorher schon geredet haben, ich glaube, es braucht eine gesunde Konfliktfähigkeit. Also Konflikte nicht immer wegzudrücken, schön zu reden, zu vermeiden, sondern gerade in diesen Veränderungen sind Konflikte an der Tagesordnung und da glaube ich, ist wichtig, eine Kultur zu schaffen, wo man Dinge eben frühzeitig und offen anspricht und auch versucht zu lösen. Ich glaube, was wichtig ist, ist ganz sicher das, was wir vorher angesprochen haben, diese Beziehungsintelligenz. Also für sich herauszufinden, wie ticken meine Mitarbeiter, was ist ihnen wichtig, was sind Werte, die für sie wichtig sind. Auch dieses aktive Zuhören, also nicht nur in der Sache zu reden, sondern auch mal zuzuhören und zu schauen, wie verändert sich vielleicht die Gestik, die Mimik meines Mitarbeiters, wenn ich etwas sage. Weil es gibt mir dann ja auch direkt Feedback, hoppla.
Also eine grundsätzliche Empathie.
Also überhaupt Empathie zu entwickeln, wie könnte es meinem... Das Empathie heißt ja nicht, dass, um das berühmte Beispiel auch zu nehmen, wenn es einen Brand gibt und ich bin Feuerwehrmann, dann renne ich ja nicht ins Haus rein und lege mich neben die Person, die ich da rausholen soll. Das wäre nicht Empathie. Aber zumindest verstehen, dass die Person jetzt in einer schwierigen Situation ist.
Okay.
Und die dann da raushole oder ihr helfe, da rauszukommen, das wäre dann Empathie. Ja, und das Thema Empowerment oder Delegieren zu schauen, dass Mitarbeiter einen Rahmen, einen Raum bekommen, wo sie möglichst eigenständig auch Themen bearbeiten können. Aber dazu braucht es halt einen Rahmen und das heißt nicht laissez-faire. Gerade Empowerment, den habe ich auch immer wieder in unseren Workshops oder Seminaren. Ja, ich lasse die machen, die sollen machen, was sie für richtig halten. Das ist kein Empowerment, sondern Empowerment setzt eben auch voraus, dass es einen Rahmen gibt, dass es Ziele gibt, dass es gewisse Abmachungen gibt und so weiter.
Mhm.
Und ich glaube...
Ja, also wenn man jetzt,
ich glaube, im Buch... Und auch den Leuten die Verantwortung dann übergibt, oder? Und das ist halt nicht mit einem Satz getan, sondern das braucht eine gute Verbindung, Gespräche und entsprechende Kultur im Unternehmen. Also es ist Arbeit als Führungskraft.
Ja, und ich glaube, im Buch hast du 15 Punkte oder noch mehr.
Genau.
Und auch so eine Selbsteinschätzung,
genau.
Eine Checkliste drin. Aber man kann ja schon ein bisschen Angst kriegen, wenn man das so hört, alles, was man können sollte als Führungskraft. Dann frage ich mich immer, oh Gott, wie habe ich die letzten 30 Jahre überhaupt überlebt?
Genau.
Da habe ich richtig viel falsch gemacht.
Ja.
Also es ist auch ein Prozess, wo man sich selbst manchmal auch ein bisschen Fehler eingestehen soll.
Es darf, ist ein Prozess.
Und darf.
Genau, Führungskräfte sind auch nur Menschen und es gibt gute, es gibt schlechtere Tage und ich kann nicht, das ist auch immer... In unserem Führungskräftelehrgang sage ich das immer, zum Einstieg 100% gibt es nicht. Es gibt nie eine Führungskraft, die immer zu 100% alles kann. Das wäre auch eine überhöhte Darstellung. Ich glaube, die Punkte sollen einfach einmal, gerade in dem Buchbeitrag, die können helfen, einmal für sich selber zu reflektieren, wo hab ich vielleicht noch Entwicklungspotenzial, wo kann ich für mich weiter dran arbeiten, um noch besser, noch wirksamer zu werden in meiner Führung. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, mein Gott, wenn ich das alles nicht kann, dann kann ich nicht führen.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Aber es gibt dieses Überhöhte, glaube ich, diese Projektion an Führung.
Also wenn ich die für alles verantwortlich ist.
Die für alles verantwortlich ist. Und wenn es nicht klappt, sind sie da oben. Und das wäre dann aus meiner Sicht ganz klar ein falsches Führungsverständnis.
Okay.
Und klar, wenn man LinkedIn liest, da hat man schon manchmal das Gefühl, das ist unerfüllbar.
Ja, genau.
Dann geht es mir so wie dir.
Und
das soll es eben nicht sein.
Und eine gemeinsame Klammer ist natürlich Kommunikation, absolut, da wo ich und du herkommst.
Genau.
Ohne gute Kommunikation und auch sicherlich eine offene Kommunikation, ja, kann ich alles andere vergessen.
Ja.
Und gerade in großen Strukturen, auch Konzernen, ja, ist es ja oft, wird das alles aufs Intranet geschoben, so ungefähr. Wir,
genau,
haben ja,
ja,
da ein Tool, such dir mal was, ja, raus. Aber man spürt wenig von der, ja, Führung oder von,
absolut,
dem Vorstand, von den Visionen.
Absolut.
Das ist ja doch immer sehr kurzfristig oft gedacht, auch was wir eben manchmal so mitbekommen. Und ja, aber da gehen wir heute mal nicht so tief drauf ein, weil wir haben uns ja auch vorgenommen, Wandeln mit Freude.
Genau, es soll ja,
also es ist,
Freude,
wir selber
machen,
haben auch
es soll
unsere,
Freude machen.
Es soll Freude machen, führen und vor allen Dingen auch dieses Thema, dass ich eben die Zukunft im Jetzt hier gestalten kann und damit natürlich auch für mich selber eine gewisse Energie entwickle. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kern in dem Buch, was jetzt im Sommer erscheint, Wandel mit Freude, Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Da hast du deinen Beitrag genannt, Transformationskraft entfesseln, mhm, Zukunft erfolgreich gestalten. Wenn du jetzt diese Transformationskraft nochmal erklärst, was ist es oder was gilt es dazu entfesseln? Wie mache ich das? Was ist das für ein Synonym?
Ich bin überzeugt, dass Transformationsstärke und Transformationskraft zu entwickeln in einer Organisation, dass das absolut entscheidende Zukunftsfähigkeit ist für eine Organisation. Und das heißt eben, dass ich Führung brauche, die sich bewusst mit diesen Themen auseinandersetzt. Und mal bei sich schaut im Unternehmen, wo klemmt es denn bei uns? Wo fehlt uns denn Transformationskraft? Was hindert uns daran? Oder? Und dann kann es eben sein, dass man sagt, ja, es ist nicht klar, in welche Richtung wir gehen. Die Ziele sind nicht klar. Oder wir haben zu viele Bereiche, Mitarbeiter, wo die Motivation verloren gegangen ist. Wieso ist es so? Oder wo fehlt es da? Oder es gibt auch immer wieder so das Thema, dass es unausgesprochene Barrieren, Hindernisse gibt über Dinge, die man nicht redet in Unternehmen. Und das bremst, oder? Das ist wie so ein Bremsklotz, so der berühmte Elefant im Raum, über den nicht gesprochen wird, oder? Und plötzlich merkt man, wenn man sich dem stellt, oder?
Dann lösen sich bestimmte Dinge,
ja, oder? Oder auch solche Überzeugungen, die in Organisationen stecken, oder? Aber das können wir nicht, oder das haben wir immer schon so gemacht. Also das sind so typische Bremsen. Ich glaube, das, was auch wichtig ist, dass es eine fokussierte, disziplinierte Umsetzung gibt. Also es gibt, wir sind ja heute, auch wenn es eine Strategie gibt und wenn es vielleicht noch eine Kultur gibt und alle motiviert sind, scheitert es eben oft in der Umsetzung, weil sich der Fokus zu schnell wieder verschiebt, oder? Oder weil es keine Maßnahmen gibt oder Initiativen. Weil wird immer das Tagesgeschäft oft vorgeschoben. Ja, wir haben so viel Tagesgeschäft, darum können wir jetzt uns um das nicht kümmern und so weiter. Und ich glaube, das Transformation ist nicht etwas, was neben dem Tagesgeschäft läuft, sondern das muss Teil des Tagesgeschäfts werden. Und da braucht es eben diese vielleicht auch Mikro-Interventionen oder das Fähigkeiten, die man an verschiedenen Stellen im Unternehmen entwickeln muss.
Und wenn die sich nach und nach lösen, dann entsteht so
dann
eine
entsteht
Kraft,
diese Transformationskraft. Ja, das ist okay, so die Idee dahinter. Also es braucht nicht immer das große Strategiepapier. Das gibt es sehr oft und trotzdem passiert nichts.
Mhm.
Sondern es braucht dieses kontinuierliche. Und da gehört eben auch die Entwicklung von Führung dazu. Führungskräfte sind ein ganz wichtiger Stellhebel, Multiplikator, wenn es um Transformationskraft geht.
Jetzt lass uns mal kurz auf die Wirtschaft aktuell gucken. Einerseits hier in Vorarlberg, ist ja auch ein Bereich von vielen Weltmarktführern, ähnlich wie bei uns Hohenlohe, Heilbronn, Franken. Und eigentlich sollte man ja meinen, so denke ich manchmal als Agentur, du sicherlich auch, dass da müssten wir jetzt Hochkonjunktur haben. Antizyklisches Handeln hat jeder mal gehört oder gelernt.
Ja.
Aber das Gegenteil passiert gerade. Warum glaubst du, dass da zu wenig in die Zukunft investiert wird gerade in der Krise?
Boah, das ist jetzt...
Das frag ich mich immer wieder.
Ich glaube, es ist... Also ich möchte jetzt ein bisschen über Vorarlberg, weil wir da auch den süddeutschen Raum vor der Haustüre haben, auch die Schweiz und Liechtenstein, das ist ja für uns so ein Raum, wo wir aktiv sind. Ich glaube, das hängt auch ein Stück weit davon ab, mit wem man spricht, mit welcher Branche.
Oder? Ja,
ich habe morgen ein Gespräch zum Beispiel mit einem Kunden, die hatten jetzt ein Rekordjahr, mittelständisches Unternehmen. Oder ich hatte vor kurzem jetzt ein Gespräch mit jemandem im Bereich Pharma, die planen eine Verdoppelung für die nächsten Jahre. Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, in welcher Branche man ist. Und das Wort Krise, was ist die Krise? Oder wir hatten jetzt eine Zeit, wo es sehr lange gut gelaufen ist für viele Branchen. Und ich glaube, da gibt es halt eben auch Unternehmen, die es versäumt haben, in dieser Zeit so etwas wie Transformationskraft zu entwickeln oder sich zu wenig Gedanken über die Zukunft gemacht haben und immer so von dem gelebt haben, wie man es halt macht. Und das hat lang gut funktioniert. Und ich glaube, da wird es jetzt sicher für einige schwieriger, oder? Weil ob das jetzt KI ist oder alles, was jetzt da daherkommt, Arbeitsmarkt, oder ist ja auch immer so etwas, was ich höre, es ist so schwierig, Mitarbeiter zu bekommen. Ja, man bekommt halt die Mitarbeiter nicht mehr so, wie man sie vor 10 oder 20 Jahren bekommen hat, sondern, oder, und da sind halt auch ist noch sehr viel überholtes Denken und so weiter vorhanden. Ich glaube, dieses Denken umzustellen, oder, weil Transformation, Veränderung beginnt ja immer auch im Kopf, dass man sagt, ich denke die Dinge mal anders. Und dann entstehen neue Möglichkeiten, neue Handlungsmöglichkeiten. Aber es eben mal zu sehen, dass das nicht mehr wird wie früher, sondern dass es jetzt halt anders ist. Früher wird es nicht mehr, sage ich immer. Und sich darauf einzulassen, eine neue Perspektive zu gewinnen und sich den Themen zu stellen, ich glaube, das ist sicher für viele noch eine Herausforderung.
Deswegen ist eigentlich die größte Wirkkraft oder die größte Transformation, was du gesagt hast, künstliche Intelligenz.
Ja.
Da habe ich jetzt, und das wird mich natürlich interessieren, wie du das gerade siehst, wenn du in die Unternehmen reinhörst. Aber da gibt es einen FAZ-Artikel vom Holger Schmidt vom 23. April diesen Jahres. Da ist eben eine Studie, wo eben die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Wahrnehmung und der realen Bedrohung von KI-Automatisierung aufzeigt. Und im Zentrum steht die Frage, wie stark steigende Automatisierung mit dem Abbau von Beschäftigung korreliert.
Mhm.
Und ein simples Ergebnis war, und das war schon auch für mich sehr erschreckend, dass mit jedem Prozentpunkt Steigerung des Automatisierungspotenzials in einem Sektor, dass im Mittel damit dann 15.000 Arbeitsplätze gefährdet sind.
Ja.
Und das macht doch was mit einer Organisation, mit den Unternehmen. Gucken die weg? Stecken die den Kopf in den Sand? Oder sind die alle voll aktiv? Also was ist da so dein Blick in die Organisation?
Ich kann jetzt nur so für die mittelständischen Unternehmen reden, wo ich jetzt ein bisschen vielleicht mehr Einblick habe bei mir. Da tun sich schon die meisten, würde ich sagen, noch schwer für sich so etwas wie eine Strategie zu definieren. Oder? Das heißt, es wird ein bisschen herumprobiert an der einen oder anderen Stelle, aber so das Thema mal strategisch aufzugleisen und zu sagen, okay, wo sind denn für uns jetzt Bereiche, wo das Potenzial hat, wo wir uns Produktivität, Effizienz holen können, oder? Oder zum Beispiel auch Wissen sichern können, oder? Es ist ja so, dass jetzt viele Unternehmen davon betroffen sind, dass langjährige Leistungsträger in Pension gehen und KI bietet ja auch ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel für Wissensmanagement, Wissen zur Verfügung zu stellen. Solche Dinge, diese Diskussionen finden zu wenig statt.
Ja, ja,
also ich glaube, das ist so. Wir hatten jetzt nur so einen Chat-GPT-Einsteigerkurs für Führungskräfte mal angeboten. Warum? Weil in den Trainings habe ich immer die Leute gefragt, wer von euch arbeitet damit? Und das war vor ein paar, jetzt ist es besser geworden, aber es war vor einem halben Jahr noch so, dass viele gesagt haben, ja, ich habe ein bisschen herumgespielt, aber ich verwende es nicht. Hatte auch in der Schweiz einen Vortrag, 80 Führungskräfte, habe ich in den Saal gefragt, wer arbeitet von euch damit, wer hat es schon mal ausprobiert. Das war nicht die Hälfte. Und das war so die Idee, mal zu sagen, probiert es das einmal aus, schaut einmal, was es kann, was es auch nicht kann. Und weil nur so kann man sich überhaupt ein Bild davon mal verschaffen, von was man überhaupt redet.
Ja, also diese ich nenne es Wirkkraft, die da entsteht. Wir haben auch bei uns Machtwechsel im Marketing so als Überbegriff dafür definiert. Da passiert schon etwas, was nicht nur jetzt uns in der Agentur und in den verschiedenen Tätigkeiten betrifft, sondern natürlich auch, was unser Geschäft komplett verändert. Und. Ja. Aber da lass uns im Nachgang mal drüber unterhalten, was wir da vielleicht für ein Marktangebot hinkriegen.
Es gibt jetzt ja auch die ersten digitalen Coaches mit KI, wo man probieren kann, teste ich auch. Finde ich grundsätzlich gut und super, weil es wird noch mehr Menschen, denke ich, dafür sensibilisieren für diese Themen. Und letztendlich wird es, glaube ich, nicht, dass man darauf verzichten wird, sich dann auch nochmal mit echten Menschen über gewisse Themen auszutauschen. Also von dem her.
Schön.
Das passiert ja sowieso.
Also von daher ist vielleicht für mich noch so ein, zwei persönliche Fragen. Was treibt dich persönlich an, dieses Coaching weiterzuführen? Und wo holst du dir die Energie her, dass du diese Organisation immer begleitest? Das ist ja oft vielleicht manchmal auch teilweise frustrierend, wenn man so reinguckt am Anfang.
Ja, frustrierend ist, für mich ist nicht frustrierend, ich sehe immer das Potenzial, ja, okay, was man machen kann.
Das ist schon mal die richtige Startposition.
So, ja, genau. So meine Perspektive. Ich sage, Mensch, das geht auch anders, oder da kann man was entwickeln.
Da kann man was machen, ja.
Genau, ist so meine Sicht auf die Dinge. Was treibt mich an? Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine Zeit hatten, da wurde sehr viel über Prozesse geredet, über neue Systeme wurden eingeführt. Ich habe Kunden, die erzählen mir, sie haben 5, 6, 7 unterschiedliche Kommunikationssysteme und die Kommunikation ist trotzdem nicht besser geworden.
Ja, okay.
Was auch immer. Also ich glaube, das war alles im Vordergrund, das hat auch seine Berechtigung. Ich persönlich glaube, dass die Menschen zu kurz gekommen sind bei diesen ganzen Entwicklungen. Ich glaube, dass wir heute sehr viel an Effektivität, Produktivität verlieren, weil wir zu wenig Technik, Systeme oder Prozesse haben, sondern weil es im menschlichen Miteinander oft auch hapert oder da liegt viel Potenzial. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir verbringen so viel Zeit in unserer Arbeit, dass ich mir denke, das darf ja auch Freude macht.
Das darf auch
nicht jeden Tag gleich viel, das ist okay. Aber grundsätzlich, oder? Und ich glaube, dass es eben in dieser Veränderung jetzt heute Fähigkeiten braucht, in der Persönlichkeitsentwicklung, die notwendig sind, um da eben wirkungsvoll zu bleiben, auch Freude zu haben, überlebensfähig zu bleiben, und meine Motivation ist, da zu helfen oder das zu unterstützen, weil ich glaube, wenn ich so in die Welt rausschaue, ganz ehrlich, glaube ich, wird das noch viel wichtiger, weil wenn man so den einen oder anderen Entscheidungsträger im Moment erlebt, fragt man sich, sind wir da schon richtig unterwegs? Und auch diese Kultur des Gegeneinanders und so weiter, Radikalismus, Provokation, das wird im Moment sehr hoch gehalten. Ich glaube, dass wir mehr Kooperation brauchen, mehr Miteinander.
um die Probleme zu lösen.
Genau. Zu bewältigen, um die Probleme zu lösen. Ganz. Und das ist so mein Beitrag, meine Motivation. Mhm. Ich hoffe, dass ich da beitragen kann, dass ein Stück weit.
Ich denke, es kam Seite einiges rüber, was du einbringen kannst. Und das, also man merkt auch, dass du, glaube ich, den richtigen Weg eingeschlagen hast und aus dem Konzern vielleicht raus bist, um diese Mission weiter zu starten. Das hat man, glaube ich, sehr schön gespürt, dass du da mit Engagement dabei bist und nicht nur die Werkzeuge irgendwie einsetzt, sondern eben vor allen Dingen deine Person, deine Erfahrung teilst. Was gibt es, ein persönliches Zukunftsprojekt vielleicht für die nächsten 1, 2, 3 Jahre?
Oh.
Noch so eine komische Frage.
Viele.
Das ist schon mal.
Ja, ich bin tatsächlich dabei, noch etwas noch tiefer auch da reinzugehen. Wie kann ich Führungskräfte oder Menschen noch mehr befähigen, so quasi in ihrer Persönlichkeitsentwicklung im Umgang mit anderen Menschen? Wie kann man diese Beziehungsintelligenz noch vertiefen, verbessern? Macht da ganz.
Also kein Psychologiestudium, oder doch?
Nee, aber angewandt, oder?
Okay.
Wie kann ich noch besser wahrnehmen und so weiter und da schneller auf mein Gegenüber darauf einzugehen, also auch das Thema da zu fördern. Da gibt es ein paar spannende Dinge. Und
dann sind wir gespannt, genau, was demnächst auf der Webseite oder irgendwo anders zu lesen ist. Genau.
Ganz genau, neben dieser Organisationsbegleitung oder auch mit auf dieser 1-zu-1-Ebene weiterzukommen. Ja.
Lieben Dank, Bernhard. Das war wirklich eine spannende Reise. Ich danke dir. Und jetzt gucken wir uns das schöne Haus hier nochmal an. In Lustenau sind wir gerade.
Genau.
Und das ist ein Architekt, glaube ich, der das gebaut hat. Ja. Die Eberle, oder wie heißen die?
Genau, ja. Baumschlager Eberle.
Okay. Internationales, renommiertes Architektenbüro. Genau. Und hier ist es eben eine, ja, Niedrigenergie ist es nicht, sondern
klimafreundliches ein
klimafreundliches Haus. Zwischendurch gehen die Fenster automatisch auf, habe ich schon beobachtet. Und,
ohne Heizung, ohne Klimaanlage.
Genau, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht machen wir hier auch ein Zukunftszeichen-Event zur Buchveröffentlichung.
Hatten wir ja angesprochen
und dazu demnächst näher, entweder im Podcast oder bei Zukunftszeichen online. Danke euch und vielen Dank, Bernhard, dass ich hier sein durfte.
Danke dir, Stefan.